Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, guten Morgen und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der BMW Group zum ersten Quartal 2021. Bei uns sind heute Oliver Zipse, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG, und Dr. Nicola Peter, Mitglied des Vorstands der BMW AG, verantwortlich für Finanzen. Die Herren werden Ihnen zunächst wie immer einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Im Anschluss haben Sie dann Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Damit übergebe ich das Wort an Herrn Zipse.
Guten Morgen auch von meiner Seite, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die BMW Group ist ein globales Unternehmen und diese strategische Stärke haben wir sowohl im letzten Geschäftsjahr als auch jetzt im ersten Quartal 2021 voll ausspielen können. Wenn die Marktsituation in einzelnen Weltregionen schwierig ist, tragen uns die anderen Märkte. Und seit dem Beginn der Pandemie tun wir alles, um einerseits für unsere Mitarbeiter ein sicheres Arbeitsumfeld sicherzustellen, das ist selbstverständlich, andererseits ermöglichen wir auch unseren Kunden eine sichere und kontaktlose Fahrzeugauslieferung. In mehr als 60 Märkten haben wir sogenannte Mobile Sales Offices etabliert. Unser neues Customer Brands and Sales System nutzt den Schwung, der über das letzte Jahr für die Akzeptanz von digitalen Services entstanden ist. Unsere gute Bilanz unterstreicht, unser Geschäftsmodell ist tragfähig, auch in einer der schwersten Krisen der Weltwirtschaft. Es ist robust, global nachgefragt und voller Innovation. Und wir haben gleichzeitig an vielen Stellen weiter beschleunigt. Dazu einen kurzen Überblick in drei Punkten. Erstens, wir sind auf Wachstumskurs und wir wachsen ertragsstark, gleichzeitig. Zweitens, wir wachsen nachhaltig und haben einen klaren Fahrplan in die Zukunft. Und drittens, wir gestalten die Technologie für die Mobilität von morgen. Nun zu den Punkten im Einzelnen, zum ersten Punkt. Im ersten Quartal 2021 hat die BMW Group ein herausragendes Ergebnis erzielt. Die weltweiten Märkte erholen sich, unser vielfältiges Produktportfolio erreicht große Kundengruppen und gleichzeitig auch unsere kontinuierlichen Effizienzmaßnahmen zahlen sich aus. Kurzum, unsere Strategie wirkt. Die EBIT-Marge im Segment Automobile liegt im ersten Quartal bei 9,8%. Damit ist sie zum ersten Mal seit 10 Quartalen wieder in unserem mittelfristigen strategischen Zielkorridor. In dieser operativen Marge ist das Equity-Ergebnis unseres BBA Joint Ventures in China nach wie vor nicht eingerechnet. Ein weiterer Indikator unserer operativen Stärke ist unser Free Cashflow im Segment Automobile in Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Das ist der beste Wert, den wir in einem ersten Quartal je erzielt haben. Auch unsere Auslieferungen im ersten Quartal haben neue Bestmarken erreicht. Gegenüber dem ersten Quartal 2019, also dem Vergleichszeitraum vor der Krise, ist unser Konzernabsatz um 6% gestiegen. Damit hat sich unser Gesamtmarktanteil weltweit sehr positiv auf 3,3% entwickelt, gegenüber 2,9% im gleichen Zeitraum 2019. Herausragt dabei die Entwicklung im chinesischen Markt. Dort sind wir im Vergleich zum ersten Quartal 2019, also dem Vorkrisenniveau, um mehr als 36% gewachsen. Auf der Automesse in Shanghai 2021 haben wir erst vor kurzem unser Modell-Lineup für unseren größten Einzelmarkt präsentiert. Mit hochinnovativ digitalisierten elektrischen und insbesondere qualitativ herausragenden Produkten wie dem BMW iX3 sowie dem BMW iX und dem BMW i4 werden wir dort weiter wachsen können. Unsere elektrifizierten Modelle stoßen global auf hohe Nachfrage. Im ersten Quartal 2021 sind wir der größte Hersteller von Plug-in-Hybriden weltweit. Mit über 70.000 elektrifizierten Fahrzeugen in den ersten drei Monaten sind wir auf Kurs, bis Ende des Jahres insgesamt 1 Million vollelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride auf der Straße zu haben. Das bezieht sich auf den Zeitraum seit 2013. Damit zeigt sich auch der Erfolg unserer flexiblen Architekturstrategie. Der BMW iX3 erhält durchgängig hervorragende Bewertungen der Fachpresse und er gewinnt sogar mit deutlichem Vorsprung Vergleichstests. Er überzeugt sowohl in der Summe seiner Eigenschaften wie Qualität, Komfort, Vernetzung, Bedienung und Dynamik, als auch beim Thema Reichweite. Dort liegt er durch seinen effizienten Antrieb auf Augenhöhe mit den reichweitenstärksten Modellen aller Marken in vergleichbaren Segmenten. Erst gestern war ich wieder dabei, als Journalisten die Vorserienmodelle des BMW i4 testen konnten. Mit diesem Fahrzeug bringen wir E-Mobilität in das Herz der Marke von BMW. Und daher bin ich sehr zuversichtlich, dass wir mit dem BMW i4 und dem BMW iX unsere Erfolge in der Elektromobilität weiter ausbauen werden. Wachstum bleibt die stärkste Währung unserer Branche. Noch vor Ende dieses Jahrzehnts wollen wir die Marke von 3 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen pro Jahr erreichen. Für die BMW Group gilt darüber hinaus gleichzeitig, wir wachsen ertragsstark und nachhaltig, daran halten wir fest, ohne Profitabilität kein Wachstum. Und ich komme damit zu meinem zweiten Punkt. Wir wachsen nachhaltig. Nachhaltigkeit ist die neue gemeinsame Sprache, die uns in der Welt verbindet. Die drei großen Weltmärkte, Europa, USA und China und auch weitere Industrienationen haben sich auf dem Pfad zur Klimaneutralität sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Und erst kürzlich haben sie diese bekräftigt und sogar erhöht. Der nächste große und verbindliche Zwischenschritt ist das Jahr 2030. Das gilt auch für die BMW Group. Wir haben unser Unternehmen voll auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Bis 2030 wollen wir im Vergleich zu 2019 unseren tatsächlichen CO2-Fußabdruck pro Fahrzeug nachweislich und transparent um mindestens ein Drittel verringern, und zwar weltweit. Zum ersten Mal haben wir zu unserer Jahreskonferenz einen integrierten Bericht veröffentlicht. Darin dokumentieren wir unsere Fortschritte und behandeln insbesondere Nachhaltigkeits- und Finanzkennzahlen gleichrangig. Ein Unternehmen wird nicht nachhaltig, indem es einfach einen Schalter umlegt und Zertifikate einkauft. Es geht nicht um behauptete Nachhaltigkeit, sondern um belegbare und wirksame Maßnahmen. Dazu haben wir uns der Science-Based Targets Initiative angeschlossen. Wir denken bei Nachhaltigkeit auch weit über Emissionen hinaus. Energie- und Ressourcenverbräuche sind das nächste, viel größere Thema. Rohstoffe werden teurer. Wasser und viele Bodenschätze sind knappe und wertvolle Güter. Das sehen wir aktuell ganz besonders. Deswegen ist es so wichtig, in Kreisläufen zu denken und von vornherein den Materialeinsatz zu reduzieren. Dazu setzen wir Partnerschaften und Zusammenarbeit in unserer Industrie mit NGOs und auch politischen Institutionen. Das bedeutet viel Arbeit, Investitionen und kontinuierliches Engagement. Denn wir sind überzeugt, damit erzielen wir einen großen gesellschaftlichen Mehrwert und werden langfristig zu einem stärkeren Unternehmen. Einige Beispiele allein der letzten Monate. Im letzten Jahr haben wir unsere CO2-Flottenziele in Europa deutlich übererfüllt. Und wir sind strategisch auf Kurs, die Ziele auch in 2021 und darüber hinaus zu erreichen. Sie wissen ja, wir haben letztes Jahr die Zielsetzung um etwa 5 Gramm unterschritten. Wir werden dieses Jahr noch deutlicher diese Werte unterschreiben. Dazu leistet sowohl die Weiterentwicklung unserer konventionellen Antriebe, aber natürlich auch unsere Elektrooffensive einen starken Beitrag. Mit Unterstützung der strategischen EU-Programme IPCEI, das steht für Important Projects of Common European Interest, treiben wir mit einem weiteren Projekt die Batterietechnologie voran. Wir forschen an einer neuen Generation nachhaltiger Batterien, die zur zirkulären Verwendung optimiert sind. Für den Fahrzeuggebrauch, anschließend als stationäre Speicher und schließlich für eine effiziente Zerlegung und Wiederverwendung der Materialien. Anderes Beispiel, unsere Lieferanten verwenden 100% Grünstrom bei der Herstellung von Batteriezellen und wir setzen gleichzeitig verstärkt Sekundärmaterial ein. Hierzu ein konkretes Beispiel. Wir reduzieren die CO2-Emission des BMW iX, der dieses Jahr auf den Markt kommt, in der Lieferkette um 17% im Vergleich zum gleichen Fahrzeug, bei dem diese Maßnahmen nicht umgesetzt worden wären. Mit dem US-Unternehmen Livent haben wir mehrjährige Lieferverträge über den Zug von nachhaltigem Lithium aus Südamerika abgeschlossen. Livent setzt ein spezielles Verfahren ein, das die Auswirkungen der Lithiumgewinnung auf das umliegende Ökosystem auf ein Minimum reduziert. Anderes Beispiel: Die Hälfte unseres Aluminiums für unsere Leichtmetallgießerei in Landshut beziehen wir von Emirates Global Aluminium. Das Aluminium wird mit Strom aus einem der größten Solarparks der Welt hergestellt. Mit einer Investition in Boston Metal treiben wir grüne Innovationen in der Stahlproduktion voran. Boston Metal arbeitet an der Industrialisierung von Elektrolyseverfahren bei der Erzeugung von Flüssigeisen. Im Stahlbereich wollen wir unsere CO2-Emissionen bis 2030 um rund 2 Millionen Tonnen senken. Gemeinsam mit dem World Wide Fund for Nature, mit Google, Samsung, SDI und der Volvo Group haben wir eine Initiative zum Schutz der Tiefsee gestartet. Wir werden keine Mineralien auf Tiefseebergbau beziehen, solange die Folgen nicht wissenschaftlich umfassend untersucht sind. Kurzum, meine Damen und Herren, alle diese Beispiele zeigen, Nachhaltigkeit ist nicht selbstverständlich. Erst die Vielzahl von Maßnahmen erzielt die große gesamthafte Wirkung und auch die bewusste Offenheit in der Wahl der jeweils wirksamsten Technologie. Unsere Ambition, Sie kennen das von uns, ist klar, das grünste Elektroauto wird ein BMW sein. Wir wissen allerdings auch, für unsere Kunden müssen und werden wir Nachhaltigkeit immer in Verbindung mit Technologieinnovation und begeisternden Produkten bringen. Das ist unser BMW-Weg und hier geben wir weiter Vollgas. Ich komme damit zum dritten Punkt. Wir gestalten die Technologie für die Mobilität von morgen. Wir erhöhen weiter die Schlagzahl unserer Elektrooffensive. In diesem Jahr wollen wir mehr als 100.000 vollelektrische Fahrzeuge an Kunden ausliefern. Und schon in 2023 werden wir vom Kompaktsegment bis zur absoluten Luxusklasse in allen wesentlichen Segmenten mindestens ein vollelektrisches Modell auf der Straße haben. Und dann bis 2030 wird mindestens die Hälfte unseres weltweiten Absatzes vollelektrisch sein. In Europa vermutlich etwas darüber. Dazu elektrifizieren wir alle unsere Marken. Bei Mini kommt 2025 das letzte Modell mit Verbrennervariante auf den Markt. Bei Rolls-Royce werden wir mit elektrischem Fahren schon bald eine neue Form von Luxus definieren. Und bei BMW sind wir mit i4, iX, 7er, X1 und 5er und weiteren Modellen bereit für einen schnellen und starken Markt. Mit dem BMW iX führen wir auch unser neues und selbstentwickeltes BMW Operating System 8 ein. Eine neue Generation an Leistung, Nutzererlebnis und sehr intelligenter Fahrzeugassistenz. Im Zusammenspiel mit hochperformanter Hardware können wir mehr Daten als je zuvor in Realtime und live verarbeitet werden. Die Datenübertragung ist um den Faktor 10 bis 20 schneller als bisherige Systeme. Auch unser vielfach ausgezeichnetes und fahrsicheres Anzeige- und Bedienkonzept haben wir weiter verbessert. Das BMW Operating System 8 ist auf 5G-Konnektivität ausgelegt. Damit bietet es volle Funktionalität für Cloud-Applikationen, etwa unsere leistungsstarke und cloudbasierte Navigationssoftware BMW Maps. In das Betriebssystem können Dienste von Drittanbietern umfassend integriert werden. Das betrifft zum Beispiel Service von Apple, Google, Tencent oder Spotify. Auf diese Weise wird das Fahrzeug zum perfekten digitalen Begleiter für unsere Kunden. Bereits 2018, der ein oder andere mag sich erinnern, haben wir mit dem BMW Operating System 7 Over-the-Air-Updates für unsere Fahrzeuge eingeführt. Für mehr als 1 Million Fahrzeuge wurden bereits Upgrades ausgerollt. Ein großer Erfolg, den wir nun weiter ausbauen wollen. Unsere Fahrzeuge lassen sich vielfach noch nachträglich mit Functions on Demand konfigurieren. Zum Ende des Jahres werden wir mit rund 2,5 Millionen Fahrzeugen die größte vernetzte Flotte der Welt mit Remote-Software-Upgrade-Fähigkeiten haben. Und wir planen bereits den nächsten großen Schritt. Auf unserer Jahreskonferenz vor einigen Wochen haben wir die Grundzüge unserer Fahrzeugstrategie ab der Mitte des Jahrzehnts vorgestellt. Die neue Klasse. Elektrisch, digital und zirkulär. Sie ist zentral für den zukünftigen Erfolg der BMW Group. Unser gesamtes Know-how und erhebliche Investitionen fließen die Entwicklung dieser Fahrzeugarchitektur. Mit der neuen Klasse etablieren wir eine neue Generation von Technologiebaukästen. Dabei setzen wir auf maximale Synergien und Skalierbarkeit für unser gesamtes Fahrzeugportfolio. Wir werden eine neue Digitalarchitektur und eine neue Generation des Bordnetzes einführen. Und auch beim elektrischen Antriebsstand machen wir den nächsten großen Weitsprung. Wir nutzen die Freiheiten einer neuen Architektur, um auch unsere Batterien neu zu gestalten. In unserem Kompetenzzentrum Batteriezelle testen wir aktuell verschiedene Zellchemien, Zellformate und Zellmodule. Und gemeinsam mit dem Batteriespezialisten Solid Power wollen wir bis zum Ende des Jahrzehnts automotive-taugliche Feststoffbatterien realisieren. Schon deutlich vor 2025 werden wir ein erstes Demonstratorfahrzeug mit diesen Batterien zeigen. Sehr geehrte Damen und Herren, die BMW Group ist auf Erfolgskurs. Wir wachsen und erreichen mehr Kunden denn je zuvor. Unser Ziel von 3 Millionen Einheiten in diesem Jahrzehnt haben wir fest im Blick. In den letzten beiden Jahren haben wir hart daran gearbeitet, wieder auf einen ertragsstarken Pfad zurückzukehren. Und heute zeigt sich, diese Strategie wirkt. Wir setzen Maßstäbe für ein nachhaltiges globales Geschäftsmodell und wir werden Mobilität langfristig als Klimafaktor eliminieren. Dazu ergreifen wir im BMW-Stil wirksame und transparente Maßnahmen und wir bereiten unseren nächsten technologischen Weitsprung vor, mit denen wir unsere Kunden auch in 10 Jahren noch überzeugen werden. Damit bedanke ich mich hier zunächst für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr.
Vielen Dank. Soweit unser Vorstandsvorsitzender Oliver Zipse und nun Herr Peter, bitte.
Danke, Max. Meine Damen und Herren, guten Morgen. Die BMW Group hatte einen guten Start in das Geschäftsjahr 2021. Wir haben ein operatives Ergebnis auf sehr hohem Niveau erzielt. Damit konnten wir die Markterwartungen übertreffen. All dies haben wir trotz zunehmender Belastungen durch steigende Rohstoffpreise und in einem Corona-bedingt weiterhin volatilen Marktumfeld erreicht. Die Halbleiterversorgung im ersten Quartal konnte aufrechterhalten werden. Somit kam es im Berichtszeitraum zu keinen Unterbrechungen in der Produktion. Die Situation bleibt diesbezüglich jedoch angespannt. Ein wichtiger Treiber für das gute Konzernergebnis war die deutlich verbesserte Preisdurchsetzung. Auch der positive Absatztrend des zweiten Halbjahres 2020 setzte sich im ersten Quartal in allen Weltregionen mit über 636.000 abgesetzten Fahrzeugen fort. Insbesondere unsere elektrifizierte Fahrzeugflotte erwies sich einmal mehr als Wachstumsmotor. Wir konnten den Absatz im Vorjahresvergleich auf über 70.000 Einheiten mehr als verdoppeln. Damit ist bereits mehr als jedes 10. verkaufte Fahrzeug elektrifiziert. Dies unterstreicht den hohen, unstetig wachsenden Stellenwert der Elektromobilität für unser Unternehmen. Wir haben das vergangene Jahr als Chance genutzt, um nachhaltig, effizienter und profitabler zu werden. Dazu zählen neben der bereits erwähnten verbesserten Preisdurchsetzung ein stringentes Fixkostenmanagement, die fokussierte Steuerung der Vorratsbestände und kosteneffiziente Personalstrukturen. Dabei liefert das konzernübergreifende Performance-Programm kontinuierlich wirksame Beiträge zur nachhaltigen Ergebnissteigerung. Meine Damen und Herren, all dies macht sich positiv in den Finanzkennzahlen bemerkbar. Darauf gehe ich nun ein. Im ersten Quartal 2021 belief sich der Konzernumsatz auf rund 26,8 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis vor Steuern lag bei knapp 3,76 Milliarden Euro und somit deutlich über dem des Vorjahres. Die EBT-Marge betrug 14%. Auch die Entwicklung der Gebrauchtwagenmärkte hat durch höhere Preise beim Verkauf von Leasingrückläufern zur Margensteigerung beigetragen. Die Herstellungskosten sind im Vorjahresvergleich gestiegen. Haupttreiber sind das gesteigerte Absatzvolumen und der stark gewachsene Anteil unserer elektrifizierten Fahrzeuge am Gesamtabsatz. Auch die gestiegenen Rohstoffpreise wirkten ergebnisbelastend. Dem standen geringere Aufwendungen für Risikovorsorgen gegenüber. Die Ergebnisse belegen, wir sind in unserem Transformationsprozess gut auf Kurs. Die Profitabilität von heute sichert unsere Zukunftsfähigkeit. Wir investieren weiter konsequent in die wichtigen Zukunftsthemen Digitalisierung und Elektrifizierung. Allein im weiteren Jahresverlauf kommen mit dem BMW i4 und dem BMW iX zwei vollelektrische Fahrzeuge und wichtige Meilensteine in unserer Elektrifizierungsoffensive auf den Markt. Die Forschungs- und Entwicklungsleistungen liegen mit rund 1,3 Milliarden Euro ungefähr auf Vorjahresniveau. Die F&E-Quote liegt aufgrund der hohen Umsatzerlöse mit 4,8% unter dem Niveau von 2020. Die Aktivierungsquote ist mit 22,6% geringer als im Vorjahr. Das Finanzergebnis des ersten Quartals ist mit 732 Millionen Euro um 1,3 Milliarden Euro höher als im Vorjahr. Zum einen ist das auf 503 Millionen Euro deutlich gestiegene BMW Brilliance Automotive-Ergebnis ursächlich hierfür. Es war im Vorjahr durch den pandemiebedingten Lockdown in China stark belastet. Zum anderen zeigt sich auch das übrige Finanzergebnis mit 334 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Hier kamen insbesondere positive Bewertungseffekte gegenüber Vorjahr zum Tragen. Die Konzernliquidität hat sich im ersten Quartal infolge der guten operativen Entwicklung und des positiven Free Cashflows auf 20,1 Milliarden Euro erhöht. In den kommenden Monaten werden wir die Liquidität wieder in den Korridor von 17 bis 18 Milliarden Euro zurückführen. Meine Damen und Herren, kommen wir nun zu den Segmenten. Ich beginne mit dem Segment Automobile. Die EBIT-Marge im Segment betrug im ersten Quartal 9,8% und unterstreicht die gute Unternehmensperformance. Wichtige Treiber waren die verbesserte Preisdurchsetzung, der deutlich gesteigerte Absatz und die gestiegenen After-Sales-Umsätze. Das Wachstum war dabei bei allen drei Konzernmarken BMW, Mini und Rolls-Royce deutlich. Bei Rolls-Royce war es mit 1380 verkauften Einheiten das erfolgreichste Quartal aller Zeiten. Bei BMW waren neben den elektrifizierten Fahrzeugen insbesondere die BMW X-Modelle sowie der BMW 3er und BMW 5er stark nachgefragt. Entsprechend reflektiert der Free Cashflow mit 2,52 Milliarden Euro die hohe Ergebnisqualität. Wichtiger Treiber waren neben dem deutlich gestiegenen Ergebnis vor Steuern auch die weiterhin enge Steuerung des Working Capital. Das Nettofinanzvermögen des Segments stieg gegenüber Vorjahr aufgrund des starken Free Cashflows deutlich auf 21,3 Milliarden Euro. Kommen wir zum Segment Finanzdienstleistungen. Im Finanzierungs- und Leasinggeschäft mit Endkunden wurden im Berichtszeitraum rund 489.000 Neuverträge abgeschlossen. Damit ist auch das Segment Finanzdienstleistungen gut ins Jahr gestartet. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem soliden Anstieg 8,8%. Die Erholung im Neugeschäft mit Endkunden ist auf das deutlich stärkere Finanzierungsgeschäft zurückzuführen. Größter Wachstumstreiber ist dabei China. Das Segmentergebnis vor Steuern stieg deutlich auf 787 Millionen Euro. ursächlich für die Ergebnissteigerung war insbesondere die positive Entwicklung des Gebrauchtwagenmarktes und die damit verbesserte Risikosituation im Segment. Im Vorjahreszeitraum war wegen der pandemiebedingten Unsicherheit noch der Aufbau von zusätzlicher Risikovorsorge für erwartete Kredit- und Restwertrisiken erforderlich. Die Kreditverluste befinden sich weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Das Segment Finanzdienstleistungen trifft fortlaufend umfassende Vorsorge für wesentliche Geschäftsrisiken. Nach aktueller Einschätzung ist das Segment Finanzdienstleistungen angemessen gegen Rest- und Kreditrisiken abgesichert. Restwert- und Kreditrisiken. Im Segment Motorräder konnten wir im ersten Quartal die Wachstumsstrategie erfolgreich fortsetzen. Im vergangenen Jahr wurden 13 neue Modelle auf den Markt gebracht. Im Berichtszeitraum konnten über 42.500 Motorräder ausgeliefert werden. Das sind deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Die EBIT-Marge im Segment betrug 17,9%. Meine Damen und Herren, nun zu unserer Jahresprognose. Wir sind stark in das Jahr gestartet. Jedoch erwarten wir vor allem in der zweiten Jahreshälfte eine zunehmend volatilere Entwicklung. Die Risikosituation überprüfen wir dabei kontinuierlich. So bleibt die Versorgungslage bei Halbleitern sehr angespannt. Zudem sind weitere Belastungen aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise zu erwarten. Dies gilt insbesondere für Rhodium, Palladium und Stahl. Außerdem hat die volatile Situation weiter Einfluss auf den Geschäftsverlauf der BMW. Auf dieser Basis bestätigen wir nach heutigem Stand unsere Guidance für 2021. Mögliche Effekte im Zusammenhang mit dem laufenden Kartellverfahren der EU sind bei der folgenden Prognose der wichtigsten Kennzahlen nicht berücksichtigt. Wir erwarten in diesem Jahr beim Vorsteuerergebnis des Konzerns eine deutliche Steigerung. Im Segment Automobile prognostizieren wir die Zahl der Auslieferungen von Fahrzeugen der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce solide über dem Niveau des Vorjahres. Die EBIT-Marge im Segment Automobile erwarten wir am oberen Ende des Korridors von 6-8% und der ROCE im Automobilgeschäft sollte deutlich steigen. Außerdem wird der Anteil unserer elektrifizierten Fahrzeuge im Jahresverlauf weiter wachsen. Für die Eigenkapitalrendite im Segment Finanzdienstleistungen gehen wir von einem Wert am oberen Ende des Korridors von 12-15% aus. Im Segment Motorräder prognostizieren wir bei den Auslieferungen einen soliden Anstieg. Die EBIT-Marge wird sich im Zielkorridor von 8-10% bewegen. Und der Segment-ROCE daher auch deutlich über dem Vorjahr liegen. Nun zu den nicht finanziellen Kennzahlen. Durch den weitergeführten Personalumbau sollen die oben beschriebenen Ziele mit einer leicht unter dem Vorjahr liegenden Mitarbeiterzahl erreicht werden. Der Anteil von weiblichen Führungskräften der BMW Group wird dabei, wie geplant, leicht steigen. Die CO2-Emissionen werden wir in der Neuwagenflotte ausgehend von der angepassten Bezugsbasis erneut deutlich reduzieren. Die CO2-Emissionen je produziertes Fahrzeug werden den Planungen zufolge moderat sinken. Meine Damen und Herren, wir denken und handeln stets langfristig. Wir nehmen heute die richtigen Weichenstellungen vor, um unsere kurz-, mittel- und langfristigen Ziele zu erreichen. Dies gilt insbesondere für die Themenschwerpunkte Digitalisierung, Elektrifizierung und Nachhaltigkeit. Unsere Produkte sind gefragt und das operative Geschäft läuft gut. Für den weiteren Jahresverlauf erwarten wir einen Free Cashflow von über 4 Milliarden Euro. Wir haben die richtige Strategie, um unseren Transformationsprozess auf Basis unserer hohen Profitabilität weiter erfolgreich fortzusetzen. Wenngleich wir eine volatilere zweite Jahreshälfte erwarten, blicken wir zuversichtlich nach vorn. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Peter. Und Nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir Zeit und wir kommen zu Ihren Fragen. Ich möchte die Kollegen nun bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz zu geben.
Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Um Ihre Frage zurückzuziehen, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 2. Wenn Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage, bitte. Die erste Frage hat uns erreicht von Elisabeth Beermann von Bloomberg News. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Danke, schönen guten Morgen. Ich hätte eine Frage zu der Situation bei den Halbleitern. Sie waren da jetzt relativ sparsam mit den Kommentaren im Vergleich zu anderen Herstellern. Könnten Sie vielleicht näher erläutern, was für Prozesse Sie aufgesetzt haben? Konzentrieren Sie sich beispielsweise auf Fahrzeuge mit einem höheren Deckungsbeitrag derzeit? Erwarten Sie, dass noch weitere Fabriken kurzfristig die Produktion einstellen müssen beispielsweise? Ein wenig mehr darum wäre gut. Eine zweite Frage betrifft Ihre Renditeziele. VW hatte die gestern angehoben, BMW heute nicht. Können wir da perspektivisch vielleicht noch etwas mehr erwarten oder ist die Marge im Automobilbereich, die wir im ersten Quartal gesehen haben, jetzt so ungefähr der Höhepunkt für das Jahr? Vielen Dank.
Danke, Frau Beermann. Wir machen ersten Teil Halbleiter, Herr Zipse, und dann Herr Peter. Herr Zipse, bitte.
Frau Beermann, schönen guten Morgen. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich möchte eine zweiteilige Antwort geben. Und die erste ist ein bisschen umfassender. BMW baut individuelle Automobile und das heißt, dass jedes Auto einzeln konfiguriert wird, was dazu führt, dass wir seit Jahrzehnten eigentlich eine sehr gute Transparenz über unsere Lieferketten haben. Das ist sozusagen ein trainierter Muskel, wenn ich das mal so sagen darf. Und diese Lieferketten gehen natürlich im globalen Kontext bis dritte, vierte, fünfte Lieferstufen hinein. Wenn es dann zu einzelnen Engpässen kommt, was ja auch gar nicht so ungewöhnlich ist in unserer Industrie, kann man mit diesem Muskel ganz gut spielen und dafür sorgen, dass die Fabriken laufen. Im ersten Quartal hatten wir keine Auswirkungen auf unser Produktionsprogramm. Obwohl natürlich die Krise schon da war, die begann ja bereits im Dezember des letzten Jahres. Aber wir haben natürlich sehr, sehr frühzeitig Kontakt zu allen Lieferanten aufgenommen. Wir haben letztes Jahr auch unser Produktionsprogramm für dieses Jahr nicht maßgeblich reduziert gehabt. Das hilft uns natürlich auch ein bisschen. Somit sind wir gut durch das erste Quartal durchgekommen. Im zweiten Quartal können wir nicht davon ausgehen, dass wir ganz ungeschoren davon hinwegkommen. Wir hatten in der vergangenen Woche zwei Werke tageweise auch ruhen. Wir gehen weiter davon aus, dass es im Produktionsprogramm die ein oder andere Anpassung geben wird. Davon müssen wir ausgehen. Das wird aber in einem Umfang sein, aus heutiger Sicht zumindest, der jetzt nicht maßgeblich unser Geschäftsergebnis des Jahres beeinflussen wird. Aber wir sind jetzt im Mai und das Jahr ist noch lang bis im Dezember. Das ist unsere heutige Prognose. Und ich habe gestern ja auch gesagt, natürlich ist die Krise in der gesamten Industrie damit nicht weg. Das sehen wir sehr wohl und wird vermutlich auch in Summe noch sich über die nächsten 12 bis 24 Monate hinziehen, bis das wieder Business as usual ist. Aber ich bleibe dabei, dass wir in engster Abstimmung mit den Lieferanten versuchen, unser Produktionsprogramm zu steuern. Und natürlich im Zweifelsfall würden wir immer Fahrzeuge mit höheren Deckungsbeiträgen priorisieren. Das ist die jetzige Lage vom 7. Mai 2021, wenn ich das mal so sagen kann.
Vielen Dank, Herr Zipsten. Herr Peter, bitte.
Ja, Frau Biermann, wir überprüfen natürlich die Chancen und Risikosituationen permanent. Und wenn man jetzt einfach mal sich anschaut, was ist auf der Chancenseite und was ist auf der Risikoseite. Erstmal gut, wir sind sehr stark in das Jahr gestartet. Wir sind, wenn ich mir die Auftragsbestände anschaue, sehr gut unterwegs in allen drei Weltregionen. Wir haben hier auch eine positive Entwicklung, insbesondere im April in Europa gesehen. Also die drei großen Weltregionen, Amerikas, Europa, Asien, sind in dieser Beziehung gut unterwegs. Und ganz, ganz wichtig für unser Finanzdienstleistungsgeschäft ist, die Gebrauchtwagenpreise in den großen Leasingmärkten sind weiterhin auf einem sehr guten Niveau. Auf der anderen Seite, Herr Zipp sagt gerade das Halbleiter-Thema ausgeführt, und ich glaube, wichtig ist nochmal auch die Rohstoffsituation zu beleuchten. Aufgrund von sehr guten Sicherungen war das erste Quartal recht wenig betroffen, hier nur einen negativen Impact im Jahresvergleich im höheren zweistelligen Bereich. Hier erwarten wir stärkere Belastungen, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte. Und deswegen ist aus unserer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt die Aussage, wir sind am oberen Ende unseres Korridors genau die richtige. Wir gehen auf Basis von dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe, davon aus, dass wir ein gutes Q2 auch sehen werden.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage hat uns erreicht von Stefan Kronek von der Börsenzeitung. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Tag. Ich habe eine Nachfrage zu Ihrer Aussage bezüglich des laufenden EU-Kartellverfahrens. Herr Peter, war das nur ein Disclaimer in Bezug auf die Jahresprognose oder rechnen Sie damit, dass in der zweiten Jahreshälfte möglicherweise eine Entscheidung zu dem Verfahren kommen könnte aus Brüssel? Danke.
Gut, vielen Dank, Herr Kronek. Herr Peter, bitte.
Also Herr Kronek, Sie wissen ja, die EU-Kommission hat uns im April 2019, war das, ihre Beschwerdepunkte in der laufenden Kartelluntersuchung mitgeteilt. Und aus den Beschwerdepunkten haben wir ein potenzielles Bußgeld abgeleitet und entsprechend bilanziell zurückgestellt. Ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang, in dem gesamten Kontext, ist die Tatsache, dass die EU-Kommission bereits in der Pressemitteilung vom September 2018 bestätigt hat, dass die laufenden Untersuchungen allein Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht betreffen und die Rechtskonformität von Dieselfahrzeugen nicht Gegenstand dieses Verfahrens sind. Und deswegen stand zu keinem Zeitpunkt der Vorwurf einer unzulässigen Manipulation der Abgasreinigung bei der BMW Group im Raum. Und Sie können sich vorstellen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt, und haben sicherlich auch Verständnis dafür, zu einem laufenden Verfahren keine weitere Stellung nehmen können.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage hat uns erreicht von Gabriel Wirth vom Bayerischen Rundfunk. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, grüße Sie. Es geht um die Sache, dass Sie gesagt haben, Sie wachsen global. Aber wenn ich mir das anschaue, dann wachsen Sie ja vor allem in China. Mittlerweile jedes dritte Auto dort, mehr als in Deutschland, Großbritannien und USA zusammen. Ist das eine Strategie oder ist das, also wollen Sie dabei bleiben oder werden bald die Hälfte aller Autos in China verkauft oder... Wie sieht das aus?
Vielen Dank, Herr Wirth. Herr Zipse, bitte.
Herr Wirth, der erste Satz meines kurzen Referates war heute, die BMW Group ist ein globales Unternehmen und das hilft uns ja momentan auch sehr. Und wenn wir uns jetzt das erste Quartal anschauen, dann sehen Sie wirklich sehr unterschiedliche Bewegungen und das betrifft nicht nur China. So ein paar Zahlen, nicht? Deutschland im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr minus 5,2%, Großbritannien minus 3,9%. Und jetzt siehe da, Frankreich plus 39,1%, Italien plus 31%, Europa plus 8%, Russland minus 0,3% und gesamthaft die bekannten 33,5%. Herr Witt, was ich sagen möchte, momentan geht es ziemlich drunter und drüber und zum Glück in den meisten Märkten drüber. In Summe sehen Sie das Gesamtergebnis. Also es ist nicht nur China, das wächst, auch USA wächst, die habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Insofern sind wir zufrieden mit der globalen Verteilung des Wachstums. Mit die schwächsten Märkte ist in der Tat in dem Land, in dem wir sitzen. Müssen wir wirklich ehrlich so beobachten. Aber auch da muss man jetzt das zweite Halbjahr mal sehen. Wenn die Impfungen durchschlagen, wird das vielleicht auch anders aussehen. Aber es ist nicht nur China, das ist eigentlich die Botschaft, die ich geben will. Und wir folgen Kundenwünschen und wir folgen Märkten. Also da, wo wir wachsen können, profitabel wachsen, das ist bei uns ganz groß unterstrichen. Die Cost of Retail-Entwicklung ist in Summe sehr, sehr positiv, müssen wir wirklich sagen. Dem werden wir auch folgen. Und die beliebte Frage nach der Abhängigkeit, die Sie ja implizit auch da ein bisschen stellen, wir sind immer von Kunden abhängig. Wir sind übrigens auch von Europa abhängig und von Deutschland und von den USA, ja, weil das alles sehr große Märkte sind. Also insofern muss man das aus einer Marktsicht betrachten. Aufgrund der Größe von Asien, ja nicht nur China, aufgrund der Größe der Bevölkerung in Asien, ist da natürlich jetzt auch ein Wachstum, weil dort eine, auch bedingt durch die Nach-Pandemie-konjunkturelle Entwicklung, entsteht natürlich sehr schnell eine beträchtliche neue Mittelschicht, die individuelle Mobilität haben möchte. Das ist in der Tat so.
Okay. Vielen Dank, Herr Wirth. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von David McHugh von Associated Press. Ihre Leitung nun geöffnet.
Guten Morgen. Ich möchte fragen, ob Sie die Absatzentwicklung in Deutschland ein bisschen kommentieren könnten, um etwa 5% zurückgegangen.
Herr Zipse?
Ja, 5% ist zu viel. Jetzt wäre mal ein Kurzkommentar dazu. Nachdem er sonst die Welt eigentlich ganz gut wächst, ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Wir dürfen aber schon sagen, wir gewinnen dort die Marktanteile, weil wir deutlich weniger schrumpfen als der Gesamtmarkt. Insofern sind wir jetzt, ist es jetzt nicht so dramatisch und wir sind natürlich gegenüber dem Gesamtjahr, wenn wir jetzt den April, den kennen wir inzwischen auch schon, da dreht sich das um. Ja. Der April war deutlich besser. Wir haben ja nur das erste Quartal im Grunde kommentiert. Das dreht sich schon. Also wir sind jetzt nicht wahnsinnig besorgt, aber das war erstmal die Zustandsbeschreibung des ersten Quartals. Aber mit dem April sind wir sehr zufrieden in Deutschland.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Christina Amann von Reuters. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen. Ich habe eine Frage zu den Rohstoffpreisen. Sie hatten ja davon gesprochen, dass vor allem Stahl, Palladium und Rhodium preislich teurer werden und das ein Risiko darstellt. Können Sie das ein bisschen stärker beziffern? Und inwieweit gelingt es, diese steigenden Preise auch an die Kunden weiterzureichen? Und die zweite Frage ist das Thema Elektroautos. Der Absatz hat sich ja verdoppelt von elektrifizierten Autos, insbesondere bei den Plug-in-Hybriden. Zum einen, wie sieht die Prognose fürs laufende Jahr aus und was bedeutet das für die Ertragssituation bei BMW?
Danke, Frau Amann. Ich würde sagen, Elektroauto und Prognose würde ich an Zipse geben und danach nochmal, was das Thema Rohstoffpreise betrifft, Herrn Peter. Herr Zipse, bitte.
Ja, das Thema Elektroautos hat bei uns natürlich einen großen Stellenwert und nicht nur seit neuestem, sondern seit 10 Jahren eigentlich jetzt. Und das Erfreuliche ist, das Jahr 2021 ist ja das Jahr, auf das wir lange, lange Zeit hingearbeitet haben. Sie wissen, bei uns dauern Produktentwicklung 5 Jahre. Und jetzt kommt das zur Entfaltung, was wir vorbereitet haben. Und zwar erstmal auf der Seite der Plug-in-Hybride. Wir sind auch hier in der fünften Generation inzwischen und sind inzwischen im ersten Quartal der größte Plug-in-Hybride Auslieferer der Welt. Und zwar über alle Marktsegmente hinweg. Das heißt ja auch, wir haben da den Zeitgeist sehr gut getroffen. Das sind sehr hochwertige Fahrzeuge, die Kunden lieben diese Fahrzeuge. Extrem erfolgreich, auch von der Profitabilität, ist der X5 Plug-in-Hybrid. Also wir scheinen da den Zeitgeist gut getroffen zu haben. Und aufgrund der hohen Flexibilität, die wir uns antrainiert haben, können wir auch dem Markt folgen. Ja, und die Prognose, ob das in 10 Jahren noch so sein wird, das wissen wir heute nicht. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil wir eben flexibel den Märkten folgen können und momentan funktioniert das sehr gut. Gleichzeitig läuft aber, und prozentual sogar noch mehr, läuft der Hochlauf der reinen Elektrofahrzeuge auch sehr erfolgreich. Und auch in diesem Jahr ist ja der iX3 das erste volle Jahr, wo er voll verfügbar ist. Und wir sind jetzt in den Anläufen vom i4 und vom iX. Das wird uns einen deutlichen Push geben und wir haben bei allen drei Fahrzeugen die Produktionsplanung nach oben angepasst, weil die Marktfeedbacks deutlich positiver sind, als wir das zunächst angenommen haben. Das ist ja, das spricht auch dafür, dass wir erstmal konservativ sind und da freut uns die Marktentwicklung wirklich außerordentlich. Was ich sagen möchte, wir werden zusammen elektrifizierte Fahrzeuge, Plug-in-Hybride und reine Elektrofahrzeuge, die sich ja deutlich über 300.000 Autos ausliefern, davon über 100.000 rein elektrische Fahrzeuge, also eine sehr deutliche Steigerung in beiden Segmenten. Und die Profitabilität, wir haben den Hochlauf ja im ersten Quartal gesehen, da sind ja auch sehr viele Elektroautos dabei gewesen, über 70.000, das hat unserer Profitabilität nicht geschadet.
Vielen Dank. Herr Peter, bitte Teil 2, Rohstoffpreise, Details zu möglichen finanziellen Risiko.
Frau Ammann, vielleicht ein paar Zahlen zu Ihrer Frage. Insgesamt erwarten wir für das laufende Jahr aus Rohstoffen und Währungen eine Belastung gegenüber Vorjahr von ungefähr 500 Millionen plus minus. Davon kommt eine Belastung im höheren dreistelligen Bereich, also zwischen 500 und 1 Milliarde aus Rohstoffen und entsprechend positive Effekte nach unseren aktuellen Prognosemodellen aus dem Währungsbereich. Das ist so eine Einordnung zum jetzigen Zeitpunkt.
Gut, danke Frau Ammann. Nächste Frage bitte.
Der nächste Fragesteller ist Herr Marco Engelmann von der dpa AFX. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen in die Runde. Mich würde mal interessieren, wie das weitere Jahr bei den Investitionen und bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung aussieht. Sie haben ja im letzten Jahr schon, deutlich auf die Bremse getreten bei den Investitionen. Die sind auch im ersten Quartal, jetzt zumindest bei den Geldabflüssen noch ein bisschen unter dem Vorjahr. Können Sie mal sagen, wie das im Jahresverlauf weitergeht, weil ja viele in der Branche sagen, ja, dieses Sparen bei den Investitionen, das können wir auch nicht lange durchhalten. Bei den Forschungs- und Entwicklungskosten liegen sie ja, glaube ich, im ersten Quartal auch schon ein bisschen wieder über dem Vorjahresquartal. Also mich würde mal interessieren, wie sich das jetzt so weiter auf das Jahr verteilt.
Danke, Herr Engelmann. Die richtige Frage für unseren Finanzvorstand. Herr Peter, bitte.
Herr Engelmann, das sind vielleicht vorweg, wir haben auch im vergangenen Jahr, obwohl wir in den KPIs uns ja deutlich verbessert haben, keine wichtigen Zukunftsthemen gestoppt, sondern im Gegenteil, wir haben die neue Klasse gestartet und angeschoben. Das heißt, wir haben uns sehr stark fokussiert und die Effekte unseres Performance-Programms wirken. Für das laufende Jahr erwarten wir in den drei Größen, die Sie nachgefragt haben, bei F&E eine Größenordnung prozentual auf Vorjahresniveau. Also das wird irgendwo zwischen 6 und 6,5% liegen. Bei den Aktivierungen ebenso. im Bereich um die 35%. Und CapEx wird ein kleines Stück höher sein als im vergangenen Jahr, aber deutlich unter unserem strategischen Ziel von 5%, also irgendwo zwischen 4 und 5% werden wir da zum Liegen kommen. Das zeigt, dass wir auf der einen Seite wirklich in die Themen Elektrifizierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit investieren und trotzdem über Performance-Programm, über Performance-Maßnahmen unsere Profitabilität verbessern.
Danke, Herr Engemann. Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage hat uns erreicht von Franz Hubig vom Handelsblatt. Ihre Leitung nun geöffnet.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Eine kurze Frage noch. Sie hatten vorher nochmal betont, dass Sie die CO2-Ziele bereits übererfüllt hatten im Vorjahr und auch dieses Jahr deutlich unterschreiten möchten. Als gute Kaufleute darf man davon ausgehen, dass Sie CO2-Zertifikate verkaufen und wenn ja, an wen? Dankeschön.
Ja. Danke, Herr Hubig. Herr Sipse, bitte.
Ja, wir kaufen, wie auch in den vergangenen Jahren, in geringem Umfang CO2-Zertifikate. Wir nutzen das in China und den USA, nicht in Europa. Das sind CO2-Credits, die regulatorisch vorgesehen sind. Wir planen aber ab spätestens Ende des nächsten Jahres, dank des dynamischen Hochlaufs der Elektrifizierung sowie auch der Verbrauchsreduzierung unserer Verbrennungsmotoren, diese regulatorischen Anforderungen auch in den Märkten China und USA aus eigener Kraft erfüllen zu können. Also das Ende für diese Zertifikatsteufel, die in geringem Umfang nur sind, sind in Sicht.
Danke, Herr Hubig. Die nächste Frage, bitte.
Und wir kommen zu Christian Hetzner von der Fortune. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, vielen Dank und guten Morgen in die Runde. Ich hatte zwei Fragen. Erstens, hohe Rohstoffpreise, sind das ein Zeichen Ihrer Meinung nach einer Überhitzung in der amerikanischen Wirtschaft, Volkswirtschaft? Und zweitens zum Thema Halbleiter. Sie hatten gesagt, Sie erwarten keine maßgebliche Auswirkung auf Ihren Geschäft fürs Gesamtjahr. Aber vielleicht können Sie das präzisieren für den zweiten Quartal, wie viel Fahrzeuge ausfahren werden in der Produktion und was für langfristige Ideen Sie haben, in der Zukunft nicht mehr Opfer einer solchen Engpass werden zu müssen. Vielen Dank.
Gut, danke, Herr Hetzner, auch als Neuer in Ihrer neuen Aufgabe. Vielen Dank bei Fortune jetzt und ich gebe weiter an Herrn Peter.
Also Herr Hetzner, für uns der zentrale Punkt ist, wie gut ist unsere Sicherungsstrategie bei Währungen und Rohstoffen. Da sind wir, glaube ich, insgesamt sehr, sehr gut unterwegs. Wir gehen diese Themen immer aus einer strategischen Sicht und einer operativen Sicht an. Und wir haben eine Hedging-Strategie, die beispielsweise im ersten Quartal auf der Rohstoffseite sich ausgezahlt hat. Wir sind weniger belastet worden, als das aufgrund der Rohstoffpreisentwicklung zu erwarten wäre. Ob das eine Überhitzung ist, ob sich das korrigiert, das sind Spekulationen. Wir haben Modelle, Rechenmodelle, Sicherungsmodelle, wo wir auf Basis von volkswirtschaftlichen Daten unsere Entscheidungen in einer sehr systematischen Art und Weise treffen und daran werden wir uns auch weiter halten.
Wollen wir noch zum Thema Halbleiter nochmal, vielleicht auch nochmal maßgebliche Auswirkungen für Q2?
Ja. Also Herr Zipse hat ja schon eine Indikation eben gegeben, dass wir punktuell betroffen sind. Ich habe Ihnen auf der anderen Seite aber gesagt, dass wir gut ins zweite Quartal gestartet sind. Wir sind jetzt Mitte Mai. Wir haben einen über alle Weltregionen einen starken April hinter uns. Die Auftragseingänge sind auf einem guten Niveau und unsere gesamte Einkaufsmannschaft ist wirklich permanent damit beschäftigt, diese wirklich kritische Situation bestmöglich zu managen. Ganz klare Erwartung auch in Richtung unserer Lieferanten ist, dass das, was wir bestellt haben, das, was wir rechtzeitig bestellt haben, dass wir das auch geliefert bekommen.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Michael Rasch von der NZZ. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen nach München. Ich hatte auch noch mal eine Frage eben zu den Computerchips. BMW scheint da ganz gut durchgekommen zu sein. Nichtsdestotrotz, welche Lehren ziehen Sie daraus? Für Lagerhaltung, Lieferkette, möglicherweise Aufbau einer größeren Schwankungsreserve bei einem Heidelheiter-Hersteller? Können Sie das doch noch mal ein bisschen spezifizieren? Und die zweite Frage, die jüngste Verschärfung der Klimaziele durch die Bundesregierung in Deutschland, hat das irgendwelche Folgen für Ihre Planungen bei BMW? Danke.
Herr Rasch, Servus, danke für die Frage. Ich gebe weiter an Herrn Sipse.
Ja, wie reagieren eigentlich, Herr Rasch, auf die Chipkrise, wie bei einer normalen Rohstoffversorgung, auch wenn das vielleicht ein bisschen unpassend erscheint? Das heißt, wir gehen in Sicherungsmechanismen. Da spielen Lagerhaltung eine Rolle. Wir werden aber nicht das Just-in-Time und Just-in-Sequence-Prinzip hier aufgeben. Also es geht hier nicht um Horten, es geht um eine Sicherung sehr langer Lieferketten. Und natürlich spielt auch die Rolle, dass Sie sehr langfristige Lieferverträge haben. Die haben wir heute schon, aber die werden wir natürlich jetzt in der nächsten Generation uns ganz spezifisch nochmal anschauen, was Reichweite antrifft, was insbesondere Flexibilitäten angeht. Denn wie bereits gesagt, wir wollen ja wachsen. Ja, das heißt, wir werden uns jetzt genau in dieser Zeit nochmal anschauen, wie können denn auch die heutigen Lieferanten unser Wachstum unterstützen. Also wir haben da hohen Augenmerk drauf und es sind ausschließlich langfristige Lieferbeziehungen, die wir hier eingehen, insbesondere auch jetzt schon in die neue Architektur gedacht. Wir werden aber falls das die Intention Ihrer Frage war, weder in die Chip-Produktion einsteigen, dafür passiert ja momentan auch eine ganze Menge, auch unterstützt durch die Politik des Kapazitäten weltweit, auch hier in Europa, deutlich erweitert wird. Insofern ist es, glaube ich, jetzt kein sehr langfristiges Thema, auch wenn es uns dieses Jahr noch beschäftigen wird.
Teil 2 war nochmal Verschärfung der Klimaziele, Auswirkungen auf
die. Ja, die Verschärfung der Klimaziele, die geht jetzt erstmal auf Bezugsjahr 1990. Das ist jetzt nochmal, wir haben damit auch gerechnet, das ist ja keine Überraschung für uns. Die Frage ist, was heißt das dann für die Automobilindustrie? Wir gehen ja heute schon sogar freiwillig davon aus, dass wir auch hier schärfere Ziele bekommen. Ich glaube aber nicht, dass es, weil wir ja schon deutlich nach vorne gehen, dass es da nochmal zu einer Verschärfung kommt, aber das sind wir ja aktuell mit der EU in Diskussion. Und es ist ja ein, ob das dann bei 50% oder 55% gegenüber 2021, das ja ein anderes Bezugsjahr ist, ich glaube nicht, dass es da zu einer dramatischen Verschärfung geht, weil unser Angebot ist ja schon extrem progressiv, wenn ich das mal so sagen darf. Auf der anderen Seite, selbst wenn es so kommen sollte, wir sind bereit, wir sind flexibel und wenn es dann in Richtung Batterietechnologie Ausweitung geht, werden wir auch dazu bereit. Es sind nur 8,5 Jahre bis dahin, aber es sind eben auch noch 8,5 Jahre, in denen wir uns adaptiv darauf einstellen können. Also das macht uns jetzt nicht zusätzlich besorgt, was unseren Pfad angeht.
Gut, es ist jetzt 11 Uhr. Ich darf bitten, dass wir die letzte Frage nehmen.
Die letzte Frage ist von Daniel Zwick, Die Welt. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, wo sind Sie?
Ja, ich höre Sie. Ja, bitte um Ihre Frage.
Danke, dass ich die Frage noch stellen darf. Ich hätte eine Frage zu China, und zwar haben Sie ja eine 500 Millionen jetzt wieder aus dem Joint Venture mit Brilliance eingenommen. Sehen Sie denn in diesem Joint Venture irgendwelche Probleme aufziehen, durch diese Schwierigkeiten in der Holding mit Brilliance, da gab es ja eine Insolvenz einer Subgesellschaft. Und könnte es denn sein, dass die geplante Mehrheitsübernahme, also die Aufstockung auf 75%, in Gefahr geraten könnte, wenn das EU-Investitionsschutzabkommen doch noch gestoppt wird? Danach sieht es ja in Brüssel momentan aus.
Danke, Herr Zwick. Ich gebe die Frage weiter an Herrn Peter.
Herr Zwick, der zweite Teil Ihrer Frage ist unabhängig von den Schwierigkeiten der Muttergesellschaft unseres Partners. Grundsätzlich kommentieren wir natürlich die Situation von anderen Unternehmen nicht. Vielleicht aber doch so viel. Die Gesellschaft, die in Schwierigkeiten ist, hält ungefähr 30% an unserem chinesischen Joint Venture Partner und das hat deswegen auf unser gemeinsames Joint Venture BBA keinen direkten Einfluss.
Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank, dass Sie heute mit uns hier in unserer Analystenkonferenz waren. Ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute und wir sehen uns baldmöglichst wieder. Danke und Servus aus München.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Konferenz ist nun beendet. Bitte legen Sie jetzt auf. Ihre Leitungen werden abgeschaltet.